Wir sind ja in einer Serie zur Apostelgeschichte und heute wollen wir uns mit der Apostelgeschichte, mit dem Kapitel 23 beschäftigen. Und die Predigt steht unter der Überschrift Gottes Zuspruch in finsterer Nacht. Gottes Zuspruch in finsterer Nacht. Paulus geht in diesem Kapitel, wir können nicht alle Verse durchgehen, aber er geht in diesem Kapitel durch unglaubliche Spannungen hindurch. Und für mich stehen so drei Begriffe über diesem Kapitel, die wir miteinander durchgehen wollen. Paulus erlebt in dieser herausfordernden Situation drei Dinge. Zuerst erlebt, dass er gehalten ist. In dieser Missionssituation, in dieser Pioniersituation, wo er unterwegs ist, erlebt er, dass er von Gott gehalten ist. Das zweite ist, er erlebt, dass er umkämpft ist. Und das dritte ist, er ist geführt. Und ich denke, das sind Situationen, die gelten für jeden von uns persönlich in unserem Alltag, in unserer Nachfolge, aber auch für euch als Gemeinde ganz speziell. In dieser Situation, wo ihr jetzt steht, neue Räume, neue Chancen, das ist eine Kampfansage, die ihr gemacht habt. Und ihr steht in einer Situation, die ein bisschen zu vergleichen ist mit dem, was Paulus gerade durchmacht, auch in diesem Kapitel 23. Und ich will noch etwas zurückgreifen. Paulus steht in einer unglaublichen, belastenden Situation. Er hat tags zuvor zweimal erlebt, dass das jüdische Volk ihn umbringen wollte. Die Leute sind aufgestanden, haben geschrien und seinen Tod gefordert. Und nicht nur einmal, sondern am selben Tag zweimal nacheinander. Das können wir im Kapitel 21 und 22 lesen. Und jetzt, einen Tag später, wurde Paulus vor den Hohen Rat gestellt in Jerusalem, also vor das Führungsgremium der Juden. Und hier soll er sich rechtfertigen. Er ist ganz auf sich alleine gestellt. Er hat nicht das Vorrecht, dass eine Gruppe von Menschen mit ihm zusammen da ist. Hier steht er alleine. Und auch hier in dieser Situation bezeugt Paulus seinen Glauben an Jesus Christus. Paulus nimmt auch in dieser Situation kein Blatt vor den Mund. Er sagt, und ich lese uns vor, aus Kapitel 23, Apostelgeschichte 23, die Verse 1 und dann Vers 6. Meine Brüder, ich habe Gott immer mit einem reinen Gewissen gedient und daran hat sich bis zum heutigen Tag nichts geändert. Ich stehe hier vor Gericht, weil ich die feste Hoffnung habe, dass die Toten auferstehen, sagt er dann weiter in Vers 6. Ich stehe hier vor Gericht, weil ich die feste Hoffnung habe, dass die Toten auferstehen. Und diese Aussage, und das wusste Paulus wahrscheinlich auch, die hat einen großen Tumult ausgelöst in diesem Hohen Rat, weil der Hohe Rat bestand aus zwei starken Gruppen. Das waren zum einen die Pharisäer und auf der anderen Seite die Sadduzäer. Die Pharisäer, aus diesem Hintergrund kam Paulus selbst, die hat er sehr gut gekannt. Die Sadduzäer, die hatten die Überzeugung, dass es keine Auferstehung der Toten gibt. Und in diesem Moment, wo Paulus von der Auferstehung der Toten spricht, nehmen die Pharisäer sofort Stellung für ihn ein. Und sie sagen sogar, wer weiß, vielleicht hat tatsächlich ein Geist oder ein Engel zu ihm gesprochen. Sie können sich vorstellen, dass da doch jemand zu Paulus gesprochen hat, aber die Situation gerät auch jetzt wieder außer Kontrolle. Die Sadduzäer und die Pharisäer beginnen zu streiten und der Streit wird so groß, dass es gefährlich wird für Paulus. Es heißt im Vers 10, der Tumult wurde so groß, dass der Kommandant fürchtete, die Ratsmitglieder könnten Paulus am Ende noch in Stücke reißen. Er ließ eine Abteilung Soldaten anrücken und befahl ihnen, Paulus aus dieser gefährlichen Lage zu befreien und in die Kaserne zurückzubringen. Zum dritten Mal innerhalb von zwei Tagen, wahrscheinlich etwas mehr als 24 Stunden, gab es einen Versuch, Paulus umzubringen. Zum dritten Mal musste er aus der akuten Lebensgefahr herausgenommen werden. Was für ein Druck dieser Mann hier erlebt hat. Wir können uns das gar nicht wirklich vorstellen, was da mit Paulus passiert ist. Und ich denke, in diesem Moment, nach dieser erneuten Eskalation, wurde sogar Paulus zu viel. In dieser Situation war Paulus unglaublich herausgefordert. Und dann kommt dieser Zuspruch. Dann kommt diese Zusage, dass er gehalten ist. In Vers 11, ein Vers später, heißt es, in dieser Nacht trat der Herr zu Paulus und sagte zu ihm, sei stark und mutig, denn genauso wie du in Jerusalem mein Zeuge warst und für mich eingetreten bist, sollst du auch in Rom mein Zeuge sein. Paulus macht hier die Erfahrung, dass Gott gerade in großer Dunkelheit, dass sein Licht dann besonders hell scheint, dass sein Licht dann besonders hell leuchtet. Ich denke, das gilt und das ist ein Prinzip, das wir für uns alle übernehmen dürfen. Dort, wo wir in der Mission von Jesus stehen, dort, wo wir Jesus nachfolgen und für ihn hinstehen und in Drucksituationen kommen, gerade in diesen Situationen gilt ganz besonders, dass wir gehalten sind. Oft erleben wir das nicht so klar, wie Paulus es hier erlebt. Paulus erlebt hier, dass Jesus wirklich zu ihm tritt. Ob im Traum oder real, das wissen wir nicht, das steht nicht. Aber in dieser Nacht hat er eine Begegnung mit Jesus persönlich und Jesus hat ihn gestärkt. Zuvor, als er auch schon mit dem Tod bedroht wurde, hat er das nicht. Es kam in dieser Situation, wo Paulus wahrscheinlich wirklich am Ende war. Und jetzt kam die Stärkung. Und das gilt, das ist eine Zusage, die für jeden von uns gilt. Wenn wir an unsere absoluten Grenzen kommen, Jesus weiß, wo diese Grenzen sind. Und in diesem Moment stellt er sich zu uns. Manchmal haben wir das Gefühl, dass er uns zu viel zumutet. Aber es ist nicht so. Jesus weiß, wo unsere Grenzen sind. Und wenn er sie überschreitet, gibt er uns auch wieder die Zusage, dass er uns hält. Ich habe das in meinem Leben und gerade auch in der Situation, in dieser Gemeindepioniersituation im Kanton Uri immer wieder erlebt. Vor 2 Jahren gab es eine Situation, wo ich mich innerlich trocken gefühlt habe. Einer meiner Lieblingsverse oder einer meiner Lieblingsstellen ist Jeremia 17. Jeremia 17 wird dieses Bild geschildert von diesem Baum, von einem Mann, der auf Gott vertraut und dann ist er wie ein Baum, der Jahr für Jahr Frucht bringt. Und ich fühlte mich so wie ein abgestorbener Baum. Wir waren gerade neu in diese Gebäude eingezogen, es ist vieles Gutes passiert, aber in mir selbst habe ich gespürt, es gab so viele herausfordernde Situationen. Ich habe immer wieder zu Jesus geschrien und gesagt, Jesus, hilf aus diesen Situationen. Ich hatte wieder das Gefühl, es ist der Tunnel, aber ich sehe kein Licht am Ende. Und dann hatten wir einmal in einer Kleingruppe, hat ein junger Mann für mich gebetet und er hat dann gesagt, dass er ein Bild habe für mich. Er hat gesagt, er kennt das sonst nicht, das war das erste Mal, dass er das hatte, aber er hat ein Bild genau von einem Baum, von einem abgestorbenen Baum. Und dann hat er gesagt, hat er gesehen, dass dieser Baum von Jesus erneuert wurde, dass da neue Blätter hervorgekommen sind. Und für mich war das eine unglaubliche Zusage in diese Trockenheit hinein. Die Situation hat sich nicht sofort geändert, aber ich hatte die Zusage, es wird sich ändern. Es ist Herbst, es ist Winter, aber der Frühling wird kommen. Und das ist eine Zusage, die für uns alle gilt. Dort, wo wir in der Mission stehen für Jesus, dort, wo wir seinen Auftrag leben und darum unter Druck geraten, sei es an deinem Arbeitsfeld, weil du Dinge nicht tust, weil du weißt, es ist nicht richtig, dass du sie tust, wo du gegen deinen Chef dich stellst oder deinen direkten Vorgesetzten und unter Druck gerätst und vielleicht kennst du solche Situationen, wo du nicht mehr schlafen kannst, weil du nicht mehr weiter weißt? Du darfst wissen, Gott hält dich. Und er wird dich aus dieser Situation herausführen, auf seine Weise. Aber vielleicht ist es auch in der Schule der Fall, wo du nicht mitmachst mit deinen Kollegen bei gewissen Dingen oder an der Lehrstelle. Und du spürst, wie du ausgegrenzt wirst. Und du denkst, es kann so nicht weitergehen. Aber die Zusage von Gott ist, dass er da ist, dass er dich hält und dass er sich zu dir stellt. Wenn du dich zu ihm stellst, so wie es Paulus immer wieder getan hat, dann stellt er sich zu dir, er hält dich. Manchmal scheint die Nachfolge zu schwer zu sein. Und irgendwie hätte ich es verstanden, wenn Paulus mal gesagt hatte, jetzt reicht's. 3 Todesdrohungen innerhalb von vielleicht 48 Stunden. 3 Situationen, wo er knapp dem Tod kam. Welcher Mensch kann das aushalten? Elia kam ja auch zu Situationen, wo er, oder vor allem an eine Situation, wo er gesagt hat, es ist genug, ich will sterben. Aber auch bei Elia, Gott hat das gehört. Gott hat ihn neu gestärkt. Und vielleicht geht es dir gerade auch so. Vielleicht ist es auch aus dieser Situation hier, hat es so viel Kraft gekostet, mitzuarbeiten, mitzudiskutieren, mitzubauen. Und du fühlst dich ausgebrannt. Aber Gott hält dich und er hat dich nicht vergessen. Jesus stärkte Paulus in dieser Situation. Und wir könnten denken, gut, dann ist die Gefahr jetzt wahrscheinlich vorbei, jetzt kommt es gut, aber das Gegenteil ist der Fall. Die Bedrohung wird noch größer. Es heißt im Vers 12, und ich lese uns die nächsten Verse vor, können Sie gerne auch mitlesen, es ist übrigens die neue Genfer Übersetzung, die wir lesen. Früh am nächsten Morgen trafen sich eine Anzahl Juden zu einer geheimen Absprache. Mit einem feierlichen Schwur verpflichteten sie sich, weder zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus getötet hatten. Es waren mehr als 40 Männer, die sich an dieser Verschwörung beteiligten. Sie gingen zu den führenden Priestern und den Ratsältesten und sagten, wir haben hoch und heilig geschworen, nichts zu essen und nichts zu trinken, bis wir Paulus getötet haben. Ihr könnt uns dabei helfen. Sprecht im Namen des ganzen Hohen Rates beim Kommandanten vor und bittet ihn, er möge euch Paulus noch einmal vorführen. Gebt vor, dass ihr seinen Fall noch genauer untersuchen wollt. Wir aber werden uns bereithalten und ihn töten, noch ehe er bei euch eingetroffen ist. 40 Männer, die Paulus von ganzem Herzen loswerden wollen, die sagen, wir essen nichts mehr, wir trinken nichts mehr, bis dieser Mann tot ist. Die Situation ist noch schlimmer geworden. Nach 3 Todesdrohungen kommen jetzt noch 40 Männer dazu, die sagen, wir bringen ihn um. Und nicht nur sie, sondern sie ziehen genau diesen hohen Rat mit hinein, wo Paulus einen Tag zuvor vor ihm gestanden war. Wenn Gott dir eine Zusage gibt, wenn Gott dir die Zusage gibt, dass er dich hält, heißt das noch lange nicht, dass die Situation schon durchgestanden ist. Es heißt nicht, dass die Bedrängung nicht noch größer wird. Und das muss uns auch bewusst sein. Nachfolge kann bedeuten, in unglaublich schwierigen Situationen zu stehen und es aushalten zu müssen. Wenn Gott dich stärkt, heißt das nicht, dass jetzt alles rund läuft. Paulus war 3-mal dem Tod entgangen, aber jetzt scheint es wirklich hoffnungslos zu sein. Und Paulus erfährt einmal mehr radikal, was es auslöst, wenn er sich sehr klar zur Seite von Jesus Christus stellt und sich zu ihm bekennt und in seinem Auftrag leben will. Paulus wusste es genau, solange dass er diesen Weg geht und sich für Jesus einsetzt, wird es kein einfaches Leben geben. Paulus hatte kurz danach den Christen in Ephesus geschrieben, nur noch ein letztes, lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht, legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen, damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter all dem Bösen stehen. Paulus war sich bewusst, was das bedeutet. Er wusste, dass er hier nicht gegen diese 40 Männer kämpft. Er wusste, dass er auch nicht gegen den Hohen Rat kämpft, sondern dass dahinter eine Macht ist, die ihn zerstören will, weil er sich für Jesus einsetzt. Und das ist die geistliche Realität, die für jeden, für uns Tag für Tag gilt, die für euch als Gemeinde Woche für Woche gilt und jetzt umso mehr. Glaubt nicht, dass ihr es jetzt geschafft habt, wo ihr die neuen Räumlichkeiten habt. Sorry, wenn ich euch enttäusche. Es ist unglaublich schön, es ist ein Riesenvorrecht, feiert es, freut euch daran, aber seid euch bewusst, es ist eine Kriegserklärung. Ihr habt Platz. Euer Anliegen ist, dass Menschen Jesus kennenlernen und verändert werden. Und solange das euch ausmacht, solange ihr seid, wir wollen ein Hoffnungsort für Erfriedigung und Umgebung sein, solange steht ihr in diesem Kampf und solange wird es nicht einfach sein. Solange ihr euch zu Jesus stellt und diesen Weg konsequent weitergeht, werdet ihr umkämpft sein. Aber Paulus hat es verstanden und er hat es immer wieder so gelebt und sagt darum auch in diesem Vers 10 in Epheser 6, Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Das ist der Schlüssel, um in diesem Kampf immer wieder stehen zu können. Immer wieder, auch wenn es noch so schwierig ist, wenn es noch so Bedrängnisse gibt, standhaft zu bleiben, sich bei Jesus stärken zu lassen. Es gibt keinen anderen Weg. Es ist, wie es Karl gesagt hat am Anfang, Jesus ist unser Alles. Es gibt kein anderes Mittel, es gibt kein Prinzip für Gemeindebau, das funktioniert. Er allein ist das, Jesus allein. Und dort, wo wir uns von ihm stärken lassen, wo wir aus ihm leben, wo wir für ihn hinstellen, da bedeutet das auch, dass wir umkämpft sind, dass es immer wieder Kämpfe gibt, auch in der unsichtbaren Welt. Ein kleines Beispiel. Als ich diese Familie zu Jesus bekannt hat, an diesem Gottesdienst, es war ein evangelistischer Talk-Gottesdienst, also diese Familie, die sich taufen ließ, von der die einen von euch schon etwas gehört hatten, in einem Gottesdienst vor einigen Wochen. In der Nacht, bevor dieser Gottesdienst war, hat unser Jüngster, der Jaron, der wird jetzt vier, der war 3 Jahre alt, der hat in dieser Nacht geschrien wie noch nie. In der Nacht, also vom Samstag auf Sonntag. Und meine Frau versucht ihn zu beruhigen und es ging einfach nicht. Und irgendwann hat sie mich dann aufgeweckt, gesagt, Tom, wir müssen für Jaron beten, der beruhigt sich nicht. Das hat es noch nie gegeben so, schon, dass er mal ruft und Durst hat, aber er hat wirklich wie am Spieß geschrien. Und wir haben über ihn gebeten, im Namen von Jesus gesagt, Jesus, in deinem Namen müssen diese Mächte gehen. Für mich war klar, das ist ein geistlicher Angriff und Satan geht meistens auf die schwächsten Glieder. Und in dem Moment, wo ich den Namen Jesus ausgesprochen hatte, ist Jaron wieder eingeschlafen. Das ist eine Realität. Oft sehen wir das nicht. Ich sehe das nicht so oft, so real. Aber wir müssen uns das immer wieder bewusst sein. Das ist die geistliche Realität, die hinter jedem Gottesdienst, hinter jeder Aktion, wo wir uns für Jesus einsetzen, wo es wirklich um ihn geht. Ich sage nicht um jede. Es gibt ja auch Dinge in der Gemeinde, die tun wir, auch bei uns, da spürt man, da sind schlechte Dinge eingeschlichen oder da ist das falsche Ziel und so weiter. Aber grundsätzlich dort, wo die Motivation stimmt, wo wir Jesus lieben, wo wir für ihn vorwärts gehen, dort ist dieser Kampf. Dort geht es ab und dort prallen diese Welten aufeinander. Und dieser Kampf, am Ende wird er immer nur an einem Ort geführt und das ist in unserem Herz. Das ist der Ort, wo dieser Kampf stattfindet. Und das ist der Ort, wo sich dieser Kampf auch entscheidet. Zuerst ist der Kampf grundsätzlich um unser Herz, wo Jesus will, dass Menschen gerettet werden. Wo er will, auch heute Morgen. Keine Ahnung, ich kenne euch nicht. Ich weiß nicht, wie viele von euch Jesus persönlich nachfolgen. Ich nehme an, der eine oder andere ist heute hier und kennt diesen Jesus noch gar nicht persönlich. Und das ist der erste und der größte Kampf. Und die größte Entscheidung, die wichtigste Entscheidung in deinem Leben, dass du dich in die Nachfolge von Jesus stellst. Dass du sagst, Jesus, ich habe erkannt, ich brauche dich wirklich. Du bist für mich gestorben, du bist auferstanden. Ich will dir nachfolgen. Ich will das neue Leben, das du gibst, das geistliche Leben. Und wenn du diesen Schritt noch nicht gemacht hast, will ich dich heute dazu ermutigen, tu das. Es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Herausforderndes in deinem Leben, das du tun kannst. Das ist eine Kriegserklärung. So wie ihr als Gemeinde eine Kriegserklärung gemacht habt, so ist es auch eine persönliche Kriegserklärung, weil die Mächte der Finsternis wollen das verhindern. Aber in dem Moment, wo du dich zu Jesus bekennst, in seine Nachfolge kommst, darfst du wissen, du bist von ihm gehalten. Er hält dich, er lässt dich nicht mehr los. Das gilt auch heute für dich, wenn du schon lange ihm nachfolgst. Aber der Kampf um unser Herz ist auch für jeden von uns da, Tag für Tag, der Jesus nachfolgt. Weil am Ende geht es um unser Herz. Ob wir bereit sind, diesen Kampf wieder zu kämpfen, auch wenn wir oft enttäuscht wurden. Auch wenn wir immer wieder Herausforderungen haben, vielleicht müde sind. Jesus will dein Herz. Und es geht um dein Herz. Dein Herz ist umkämpft. Und wir kommen zum letzten Punkt und zu diesem unglaublich schönen Abschluss auch. Und ich habe so den Überbegriff geführt, über diesen dritten Teil gestellt. Denn die gute, die befreiende Nachricht, die erstaunliche Nachricht kommt jetzt. Ich lese uns die nächsten Verse vor, 16 bis 24. Ein Neffe von Paulus, der Sohn seiner Schwester, hörte von dem geplanten Anschlag. Unverzüglich machte er sich auf den Weg zur Kaserne. Er wurde eingelassen und berichtete Paulus von der Sache. Paulus ließ einen der Offiziere zu sich kommen und bat ihn, bring diesen jungen Mann hier zum Kommandanten. Er hat eine wichtige Nachricht für ihn. Der Kommandant fasste den Neffen des Paulus am Arm, führte ihn beiseite, sodass sie unter vier Augen miteinander sprechen konnten und fragte ihn, worum geht es? Was hast du mir mitzuteilen? Die Juden, sagte der junge Mann, haben vereinbart, dich zu bitten, dass du Paulus morgen noch einmal dem Hohen Rat vorführst. Angeblich, weil sie die Vorwürfe gegen ihn noch genauer untersuchen wollen. Lass dich auf keinen Fall dazu überreden, denn in Wirklichkeit planen mehr als 40 von ihnen einen Anschlag auf ihn. Sie haben feierlich geschworen, nichts zu essen, nichts zu trinken, bis sie ihn getötet haben. Alles ist vorbereitet. Sie warten jetzt nur noch darauf, dass du ihre Bitte erfüllst. Gleich darauf ließ der Kommandant zwei von seinen Offizieren kommen. 200 Soldaten sollen sich zum Abmarsch nach Caesarea bereit machen, befahl er. Außerdem 70 Berittene und 200 Leichtbewaffnete. Heute Abend um 9 Uhr sollt ihr aufbrechen. Haltet auch Reittiere für Paulus bereit und dann bringt ihn zu Gouverneur Felix. Sorgt dafür, dass er sicher dort ankommt. Und dann heißt es weiter, in Caesarea angekommen, übergaben sie dem Gouverneur das Schreiben ihres Kommandanten und führten ihm Paulus vor. Was für eine wunderbare Wende. Diese Geschichte zeigt uns einmal mehr, dass Gott unsere Geschicke und auch die Geschicke von Paulus wirklich in seiner Hand hat. Das war kein Zufall, dass der Sohn von der Tochter von, der Sohn der Schwester von Paulus das belauschen konnte. Das war kein Zufall. Bei Gott gibt es keine Zufälle. Gott hat das so geführt. Und dann kommt dieser junge Mann und erzählt es Paulus und das fasziniert mich auch. Paulus hört jetzt zum ersten Mal, dass 40 Männer sich entschieden haben und mit ihrem eigenen Leben dafür einstehen, dass Paulus stirbt. Und Paulus reagiert total kontrolliert. Wenn ich jetzt hören würde, dass 40 Urner mit ihrem Leben geschworen haben, dass sie mich umbringen wollen, ich weiß nicht, ob ich heute zurückfahren würde nach Altdorf. Aber Paulus, er zieht sich nicht zurück, er ist kontrolliert, er sagt seinem Neffen ganz einfach, geh zum Kommandanten, sag es ihm. Er vertraut auf Gott, er weiß, er ist von Gott gehalten, er steht in seiner Mission. Er hatte von Gott ja die Zusage erhalten, ein paar Stunden zuvor, du wirst in Rom für mich das Evangelium verkünden. Und jetzt, wo diese Todesbedrohung ist, Paulus vertraut darauf, dass Gott ihn führt. Er vertraut wirklich darauf. Und dann kommt diese erstaunliche Wende, dass der Gouverneur Felix ein kleines Heer aufbietet. 200 Fußsoldaten, 70 Berittene, das ist ein kleines Heer. Ein römischer Kommandant, die Römer, die später die Christen verfolgt haben, jetzt setzen sie sich dafür ein, dass die Christen bewahrt werden. Jetzt setzten sie sich für die Verbreitung des Evangeliums ein. Natürlich unbewusst, aber Gott führt die Geschicke so. Und das begeistert mich, zu sehen, wie Gott führt. Wie Situationen, die unschöner und schwieriger nicht sein könnten, zum Guten wendet. Und das gibt mir so viel Hoffnung. Das gibt jedem von uns so viel Hoffnung. Das gilt für jeden von uns. Die Situation in deinem Leben kann noch so schwierig sein. Du darfst wissen, Gott hält es in seiner Hand. Vielleicht sind es deine Kinder, die dir so viel Sorgen machen. Aber dieser Paulus, der hatte zuvor gesagt, ich springe kurz eine Folie, in Römer 8, 28, das war im Nachhinein, kann man sagen, das war wie prophetisch, das ist ja auch inspiriert von Gott. Der Römerbrief wurde zuvor verfasst und da heißt es im 8, 28 in diesem bekannten Vers, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und einmal mehr durfte es Paulus persönlich erleben. Dreimal Todesbedrohung. Und dann noch 40 Männer, die sich gegen ihn verschwören. Gott gebraucht es zum Besten. Er bewahrt ihn nicht nur, er führt ihn näher an Rom heran. Er führt seinen Plan aus. Er hat diese Welt auch heute noch in seiner Hand. Und das gilt auch für unser Leben. Dieser Vers sagt nicht, dass alle Dinge in deinem Leben gut sind. Manchmal verwechseln wir das, das sagt es nicht. Es gibt viele Dinge, die sind wirklich nicht gut. Die sind eine Katastrophe. Da sind Dinge passiert, die unglaublich viel Schmerz verursacht haben. Ich habe einiges in diesen 6 Jahren erlebt, da muss ich sagen, das war nicht gut. Aber trotzdem vertraue ich darauf, dass Gott sogar diese Dinge, die nicht gut waren, so gebrauchen kann, damit sie uns zum Besten dienen, damit sie ihm zum Besten dienen, damit sie sogar mir zum Besten dienen. Das ist eine Wahrheit. Es darf uns nicht verwundern, wenn uns Schweres trifft. Auch heute. Paulus wurde ständig von schweren Dingen getroffen, weil er diesen Weg mit Jesus so klar und radikal ging. Aber in dem dürfen sie trotzdem wissen, dass Gott es in seiner Hand hält und dass er es zum Guten führt. Gehalten, umkämpft und geführt. Das gilt für jeden von uns, der in der Nachfolge von Jesus steht. Das gilt für jeden von uns, der diesem Jesus konsequent nachfolgt. Für euch persönlich, aber es gilt auch für euch als Gemeinde, für die nächste Zeit, für die nächsten Jahre. Ihr dürft wissen, ihr seid gehalten. Ihr müsst wissen, ihr seid umkämpft, aber ihr dürft auch wissen, ihr seid geführt. Ich bete. Jesus, danke für dein, ich mache es auf Mundart, Jesus, danke für dieses wunderbare Wort, danke. Du redest immer wieder in unser Leben hinein, auch in mein eigenes Leben hinein, ich bin so dankbar dafür. Danke für die vielen Zusagen und für die vielen Geschichten, die du uns überliefert hast und danke für die Vorbilder, die wir auch haben. Paulus, der einfach so konsequent den Weg von der Nachfolge gelebt ist, Jesus. Und ich bitte, dass du uns hilfst, dass wir auch gerade in ganz schwierigen Situationen, wo wir vielleicht drin sind, in Spannungen, dass wir den klaren Weg mit dir beibehalten. Ich bitte aber auch um deinen Schutz. Ich bitte ganz konkret auch um deinen Schutz für die Gemeinde in den nächsten Monaten, dass du sie schützt, dass du die Leitung schützt, dass du schenkst, dass wirklich dass die Aufbruchstimmung weitergeht, Jesus. Dass Menschen dir erkennen, dass die Räume gefüllt werden, auch mit vielen Menschen, die dich heute gar noch nicht kennen. Dass Menschen umkehren und dass Menschen dir dir in Hoffnung finden. Danke für das Vorrecht, das du der Gemeinde anvertraut hast und führe sie weiter auf deinem Weg. Amen.